Ich habe zum Beispiel ganz oft von Betroffenen gehört, dass sie sagen, weißt du, Stefanie, ich höre die ganze Zeit, du sollst dich besser konzentrieren, aber keiner sagt mir wirklich, wie das geht.
Pausenbrot bei Salon 5.
Hi Stefanie, ich freue mich voll, dass du heute da bist. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen, damit wir erstmal kennenlernen, was du so machst und wer du bist?
Ja, gern, Marlene. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich heiße Stefanie Rietzler. Ich bin Psychologin und Lerncoach, schreibe Bücher rund ums Thema Lernen und ich begleite einerseits Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben mit der Schule, der Ausbildung oder ihrem Studium und bilde auf der anderen Seite aber auch Fachleute weiter, das heißt Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sich fürs Thema Lernen interessieren und da noch mehr wissen möchten.
Also eine ganz schön breite Palette, wie ich höre. Du beschäftigst dich ja auch unter anderem mit dem Thema ADHS und darum soll es ja auch heute gehen. Und deswegen dachte ich, es ist ganz gut, mal so einen Einstieg in das Thema zu finden. Wir müssen ja vielleicht erstmal alle ins Boot holen, die sich unter ADHS konkret noch gar nicht so richtig was vorstellen können oder den Begriff nur schon mal gehört haben. Magst du einmal erläutern, was ADHS genau ist, vielleicht auch gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche?
Gerne, ja. Also hinter den Buchstaben ADHS verbirgt sich die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das ist eine Auffälligkeit, die typischerweise zum ersten Mal in der Kindheit oder auch im Jugendalter zum Vorschein kommt. Und Menschen, die davon betroffen sind, die zeigen verschiedene Besonderheiten im Alltag. Das sind vor allem zwei Bereiche. Das eine ist das Unaufmerksam sein, Schwierigkeiten haben mit der Konzentration. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel bei den Hausaufgaben, beim Lernen immer wieder merke, meine Gedanken, die driften so ab. Es fällt mir total schwer, bei den Unterlagen zu bleiben, die ich da gerade lernen soll. Dass ich zum Beispiel auch merke, meine Gedanken, die gehen auch bei Gesprächen oft auf Wanderschaft. Ich habe dann oft Lücken, weil ich nicht so richtig mitbekommen habe, stellenweise, was mein Gegenüber mir erzählt hat. Dass ich aber auch merke, dass ich schnell müde werde, wenn ich zum Beispiel was lesen oder lernen soll, dass mir das sehr anstrengend erscheint. Und dass ich oft auch mit der Planung und Organisation Schwierigkeiten habe. Das heißt, dass ich oft diesen riesengroßen Berg vor mir sehe, wenn ich zum Beispiel eine Prüfung vorbereiten soll und denke, oh Gott, das schaffe ich nie. Und wenn ich da bloß schon dran denke, dann wird mir gleich schon so müde und schlaff zumute sozusagen, dass ich oft Sachen auf den letzten Drücker mache, weil es mir auch schwerfällt, die Zeit richtig einzuschätzen und dann am Ende ganz schön unter Druck komme und dann zum Teil vielleicht noch eine Nachtschicht auch einschieben muss, um zum Beispiel ein Projekt für die Schule noch zu Ende zu kriegen. Dass ich oft auch Schwierigkeiten habe, die Termine einzuhalten, Sachen zum Beispiel auch vergesse, oft Unterlagen auch verliere, dass zum Beispiel die Lehrkraft mir auch zurückmeldet, hey, du solltest darauf achten, deine Unterlagen öfter dabei zu haben oder du hast schon wieder dreimal vergessen, deine Hausaufgaben richtig einzutragen. Das heißt, dass ich da auch immer wieder das Feedback von außen bekomme. Wo bist du mit deinen Gedanken? Konzentrier dich doch mal. Du bist so verträumt. Du bist immer in deiner eigenen Welt. Du hörst gar nicht richtig zu. Oder eben auch, du bist so chaotisch oder unorganisiert. Hast immer so Durcheinander mit deinen Sachen. Denkst nicht an das Zeug, das du mitnehmen sollst. Das heißt, da kriegt man oft von außen auch ziemlich viel, ja, negatives Feedback mit. Das wäre der eine Teil, also die Konzentrationsschwierigkeiten. Und das finde ich ganz wichtig. Es heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit, aber das heißt nicht, dass Menschen, die davon betroffen sind, ein zu wenig an Aufmerksamkeit haben. Also Menschen mit einer ADHS können sich durchaus konzentrieren, gerade wenn es Sachen sind, die sie sehr interessieren und für die sie sich selber entschieden haben. Also oftmals haben Menschen mit ADHS zum Beispiel irgendwelche Interessen oder Themen, bei denen sie richtige Expertinnen oder Experten werden, weil sie da einfach so motiviert sind. Und dann gelingt es ihnen auch viel besser, eben mit ihren Gedanken dann dort zu sein, wo sie auch sein wollen. Viel schwieriger ist es bei Themen, die eher langweilig sind, die sehr gleichförmig sind, Aufgaben, die so typische Routineaufgaben sind. Da lässt man sich dann einfach auch schnell so von Geräuschen, zum Beispiel im Klassenzimmer, ablenken und merkt, ich muss immer gucken, was die anderen machen und kann gar nicht so richtig zum Beispiel zuhören, was die Lehrkraft sagt. Und wenn die mich aufruft zum Beispiel, dann merke ich das oft auch gar nicht, weil ich zum Beispiel so mit dem Kopf woanders bin. Und dann haben wir den zweiten Bereich, der auch zur ADHS gehören kann. Das ist die sogenannte Hyperaktivität und Impulsivität. Das heißt, Menschen, die in diesem Bereich Auffälligkeiten haben, die sind sehr hibbelig, also die haben eine große körperliche Unruhe. Das sieht man bei den Kindern besonders stark, dass die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, schon im Kindergarten im Kreis sitzen zu bleiben am Morgen, dass die immer wieder aufstehen in der Grundschule und rumlaufen, dass sie rumklettern, dass sie mit den Beinen rumwibbeln und rumzappeln oder eben mit den Händen ständigen Takt schlagen müssen. Also einfach immer so unter Strom stehen, immer in Bewegung sind, immer auf Achse sind. Und im Jugendalter wird das oft ein bisschen anders. Da ist man nicht mehr ganz so stark so hibbelig, sondern da ist die Unruhe eher nach innen gerichtet dann. Also da merke ich, dass ich einfach so schwer abschalten kann, nicht so gut zur Ruhe komme, mich immer so getrieben und unruhig innerlich fühlen. Und dann kommt eben noch dieser Teil der Impulsivität. Und Impulsivität heißt, dass ich handle, ohne vorher so gut drüber nachdenken zu können, was jetzt die Konsequenzen sind. Das heißt, dass ich zum Beispiel ja sehr viel rede, anderen ins Wort fall, dass ich manchmal Schwierigkeiten auch habe zu warten, bis ich an der Reihe bin. Dass ich zum Teil auch schnell mit meinen Gefühlen überschieße, weil ich zum Beispiel schnell wütend werde oder schnell sehr enttäuscht bin und dann zum Beispiel oft auch Sachen sage, die ich nicht so meine und dann hinterher vielleicht oft auch Konflikte habe mit anderen und dass es mir oft schwerfällt, mich an Regeln zu halten und ich da merke, da habe ich so einen inneren Widerstand. Jetzt ist es so, dass nicht alle Menschen beide Bereiche haben. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel vorwiegend diese Konzentrationsschwierigkeiten haben. Und das wäre dann ADHS, der das vorwiegend unaufmerksame Erscheinungsbild. Und dann gibt es Leute, die vor allem diese Hyperaktivität und Impulsivität sehr stark zeigen. Das wäre dann das vorwiegend hyperaktiv-impulsive Erscheinungsbild. Und dann gibt es Menschen, die haben beides kombiniert. Und das wäre dann dieses gemischte Erscheinungsbild. Das nennt man manchmal auch den kombinierten Typus. Genau. Und wenn man das so hört, dann denkt man vielleicht, ja gut, das kenne ich ja von mir auch. Also ich habe auch manchmal vielleicht ein Problem, im Unterricht zuzuhören. Ich vergesse auch mal Sachen. Ich bin auch mal ein bisschen unruhig oder ab und zu, ja, sage ich natürlich auch mal Sachen so aus dem Affekt raus, die ich eigentlich gar nicht so meine. Und das Besondere bei ADHS ist aber jetzt, dass das eben nicht nur ab und zu mal vorkommt, sondern dass das so stark ausgeprägt ist und auch in verschiedenen Lebensbereichen auftritt, dass ich als betroffene Person oder auch als Mama, als Papa, als Familie merke, diese Schwierigkeiten, die sind so ausgeprägt, dass sie es mir auch schwer machen, meinen Alltag gut zu gestalten. Also, dass ich zum Beispiel immer in der Schule Schwierigkeiten habe, eigentlich das zu zeigen, was ich kann, dass ich zum Beispiel auch mit Freundinnen, Freunden, mit der Familie oft in Konflikt kommen, eben weil diese Besonderheiten da sind, dass ich ein Stück weit auch mit der Zeit selber immer stärker unter diesen Besonderheiten leide. Und insgesamt kann man sagen, so bei uns zumindest im deutschsprachigen Raum, dass ungefähr 5% der Kinder und Jugendlichen von dieser Auffälligkeit betroffen sind.
Ja, das hört sich ganz schön komplex an. Also viele Schwierigkeiten, denen Kinder und Jugendliche mit ADHS im Alltag begegnen. Und man kann solche Kinder ja nicht im Stich lassen, zumal die Häufigkeit, also die Prävalenz ja dann doch höher ist, als man vielleicht denken würde. Wie kann man denn jetzt als Kind oder Jugendlicher mit ADHS Möglichkeiten und ja, Angebote schulischerseits in Anspruch nehmen, die einem das Lernen und das Zurechtkommen im sozialen Umfeld irgendwie erleichtern?
Genau, also ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich ADHS habe, ist, dass ich mich besser selber kennenlerne. Dass ich zum Beispiel merke, wie ticke ich denn? Wo ticke ich vielleicht auch ein bisschen anders als meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden? Und dass ich zum Beispiel dann auch schauen kann, was hilft mir mit meinen Besonderheiten im Alltag umzugehen? Ich mache dir ein paar Beispiele. Typischerweise ist es für mich zum Beispiel schwierig, als ADHS-betroffenes Kind oder als ADHS-betroffener Jugendlicher meine Hausaufgaben zu erledigen oder zu lernen, weil ich da oft abgelenkt bin, weil es mir schwerfällt einzusteigen und weil ich eben schnell auch ermüde. Und dann kann es zum Beispiel heißen, dass ich anfange, mich selber ein bisschen zu beobachten und zum Beispiel mal guck und auch ein bisschen experimentiere mit mir selber. An welchen Orten kann ich mich denn besser konzentrieren als an anderen? Und dann merke ich zum Beispiel, für manche Schülerinnen und Schüler heißt das, hey, an meinem Schreibtisch, wenn ich mich da schon hinsetze, da schläft mir schon halb das Gesicht ein oder da komme ich schon in so eine totale Keine-Lust-Haltung rein. Und dass ich zum Beispiel merke, hey, wenn ich im Zimmer rumlaufe und mich ein bisschen bewegen kann beim Lernen, dann geht es für mich viel besser. Oder dass ich zum Beispiel merke, ja, am Schreibtisch geht es nicht, aber am Küchentisch, da ist es für mich einfach irgendwie schöner. Oder dass ich merke, allein in meinem stillen Kämmerchen, da lasse ich mich ständig ablenken. Aber wenn ich zum Beispiel mit einer guten Freundin zusammen lerne und wir uns gegenseitig Sachen erklären und abfragen, dann geht es für mich viel, viel leichter. Das wäre ein Teil, also zum Beispiel zu schauen, an welchem Ort geht es für mich besonders gut. Dann würde ich auch immer gucken, gibt es eine bestimmte Tageszeit, die für mich von der Konzentration her einfacher ist? Also viele von ADHS-betroffene Kinder und Jugendliche erzählen mir zum Beispiel, dass sie so eher so Abendmenschen sind, also Eule, dass sie morgens schwer aus dem Bett kommen und abends eher gern spät ins Bett gehen. Und da hat man oft den Konflikt dann mit den Eltern, die halt sagen, ja, du kommst von der Schule heim und dann kannst du noch was Kleines essen und dann aber ab an die Hausaufgaben, damit das erledigt ist. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und bei vielen ADHS-Betroffenen ist das aber eher so, dass sie sagen, wenn ich von der Schule heimkomme, dann muss ich echt erstmal abschalten und ein bisschen was für mich machen können. Für mich klappt das am Abendessen viel besser, weil dann wird es langsam dunkel, dann komme ich auch ein bisschen mehr zur Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich konnte auch noch ein bisschen was Schönes für mich erleben. Und dann geht es zum Beispiel besser. Oder wir haben manchmal auch Kinder, Jugendliche, die sagen, hey, ich bin so ein mega Frühaufsteher, ich bin einfach morgens schon um 5 oder 6 stehe ich auf der Matte und ich lerne oder mache meine Hausaufgaben jetzt einfach am Morgen vor der Schule, weil das für mich viel besser funktioniert. Also da würde ich sagen, Mut, sich selber zu beobachten und besser kennenzulernen. Und dann kann man natürlich auch gucken, wie kommt man diesen Besonderheiten entgegen. Also zum Beispiel, was ich ganz oft sehe bei den Jugendlichen, die ich im Lerncoaching auch begleite, dass sie sagen, hey, wenn ich was lernen muss, dann versuche ich es einfach durchzuziehen. Also dann setze ich mich hin und dann lerne ich da manchmal ewig, ewig, ewig und ich merke eigentlich, mein Kopf ist gar nicht mehr dabei, aber meine Augen fliegen einfach noch so über die Materialien drüber. Und was da echt helfen kann, ist zu sagen, statt so einem ewigen Lernmarathon, ich mache ganz kurze Lernsprints. Also ich setze mir ein ganz konkretes Ziel. Ich sage zum Beispiel, hey, in den nächsten 5 oder 10 Minuten will ich diese 5 Vokabeln gelernt haben, die möchte ich können oder aus dem Gedächtnis sagen können. Und dann gebe ich mir so ein inneres Startsignal, sage, zack, los, oder? Und dann lerne ich die zum Beispiel ganz bewusst. Und dann danach mache ich 2, 3, 4 Minütchen Pause und zwar ganz bewusst. Zum Beispiel eben gucke aus dem Fenster oder bewege mich oder esse was Kleines oder so. Und dann gehe ich in meinen nächsten quasi Lernsprint rein. Das wäre so eine Idee. In der Schule kann zum Beispiel das bedeuten, dass ich ja, zusammen vielleicht auch mit der Lehrkraft schaue, was kann man mir an Unterstützung anbieten, wenn ich von der ADS betroffen bin. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich in der Stillarbeit oft abgelenkt bin von den anderen Leuten, die halt da tuscheln oder reden, dass ich mir zum Beispiel einfach so Ohrenstöpsel in die Ohren stecken darf. Oder je nachdem, wenn das an der Schule erlaubt ist, da gibt es eben auch Studien dazu, die zeigen, dass Menschen mit einer ADHS konzentrierter arbeiten können, wenn sie im Hintergrund Musik hören dürfen. Also wenn ich zum Beispiel meine Kopfhörer reinstecken darf in die Ohren und ein bisschen so Konzentrationsmusik hören darf, dann kann es mir zum Beispiel oft besser gelingen, mich wirklich zu fokussieren. Oder wenn ich merke, ich bin eben jemand, der sehr schnell hibbelig wird und kann nicht mehr still sitzen, dass ich zum Beispiel bei den jüngeren Kindern der Lehrkraft ein Zeichen geben darf, dass ich kurz raus darf und ein paar Mal auf dem Flur auf- und abrennen darf zum Beispiel. Oder wenn mir das als jugendliche Person eher peinlich ist, kann ich mir auch so ein Sitzkissen mitnehmen, wo ich ein bisschen drauf rumwippeln kann. Oder mir so eine Art Theraband um die Stuhlfüße spannen, damit ich da mit den Füßen immer so dagegen pressen kann, einfach um diese körperliche Unruhe so ein bisschen abzuführen. Oder ich kann mit sogenannten Fidget Toys arbeiten, das heißt irgendwelchen kleinen Gegenständen, die mir dabei helfen, einfach meine Unruhe irgendwo hinzuführen. Das kann zum Beispiel sein ein Knetball, den ich in der Hand habe, oder irgendwie so ein Spiralring, den ich auf- und abschieben kann, oder diese typischen Silikonfelder, die ich so raus und reindrücken kann. Also da auch wieder mich selber beobachten und schauen, was hilft mir denn dabei, mich möglichst gut zu fokussieren? Wo brauche ich eine Pause? Was ist da für mich am besten möglich? Und in Bezug auf die Planung und Organisation zum Beispiel muss ich natürlich immer schauen, wie ist bei uns so die Voraussetzung in der Schule. Aber da kann es zum Beispiel sein, vielleicht, wenn ich immer wieder vergesse, die Hausaufgaben abzuschreiben, kann mir vielleicht meine Banknachbarin oder mein Banknachbar so einen kleinen Hinweis geben, du jetzt aufschreiben zum Beispiel. Oder ich kann dann über WhatsApp mal nachfragen, kannst du mir ein Foto schicken, was ich heute erledigen muss. Dass ich auch schaue, was gibt es für digitale Hilfen. Zum Beispiel bei uns in der Schule haben wir irgendwie ein Intranet, auf dem ich Sachen auch nochmal nachgucken kann, die ich nicht mitbekommen habe. Also da würde ich versuchen herauszufinden, wo sind im Moment die größten Hürden. Und dann wäre es eben super, wenn ich Personen habe, die mir da helfen können. Also sei das zum Beispiel eine schulpsychologische Fachperson oder eine Vertrauenslehrkraft an der Schule oder vielleicht auch andere Betroffene an der Schule, mit denen ich mich zusammenschließen kann, wo wir uns gegenseitig ein bisschen dadurch coachen können.
Das waren ja jetzt wirklich viele Möglichkeiten, wie ich mir als Person mit ADHS helfen kann. Und ich bin echt fasziniert, was man da alles machen kann und was für kleine Veränderungen im Alltag teilweise schon ausreichen. Ich fühle mich also wirklich inspiriert gerade. Und dennoch ist es ja leider so, dass immer wieder Lehrkräfte oder Personen in Verantwortung für Kinder und Jugendliche ADHS nicht wirklich ernst nehmen, solche Symptome irgendwie beschimpfen oder absprechen, dass das Kind tatsächlich irgendeinen Bedarf hat, gefördert zu werden oder dass das Kind solche Sachen wie Fidget Toys im Unterricht beanspruchen darf. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich als Kind einfach nicht auf Verständnis stoße?
Das erlebe ich auch ganz häufig und ich habe den Eindruck, dass das so mit verschiedenen Dingen zu tun hat. Oftmals sind die Lehrkräfte selber unsicher, wie sie damit umgehen sollen oder haben vielleicht auch in der Ausbildung nicht so viele Ideen gehört zum Thema ADHS. Und zum anderen haben Lehrkräfte meiner Erfahrung nach oft Angst, wenn sie einer Person in der Klasse sozusagen in Anführungszeichen eine Extrawurst braten, dass die anderen das dann auch wollen. Und meine Erfahrung zeigt aber, wenn man da in der Klasse ein offenes Klima hat und auch einfach die Besonderheiten von verschiedenen Menschen besprechen und respektieren kann, dann sind natürlich auch die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden voll on board und sagen, klar, wenn dir das hilft, dann machst du das. Wenn ich jetzt merke, dass Kind oder jugendliche Person, ja, meine Lehrkraft, wir haben da nicht so viel Verständnis, dann würde ich auf jeden Fall mit meinen Eltern oder meinen engsten Bezugspersonen da mal drüber reden und eben auch mit ihnen besprechen, was mir besonders auf der Seele liegt, was mich stört, welche Aussagen mich vielleicht auch verletzen. Und dann würde ich schauen, dass wir miteinander, also meine Eltern oder meine Bezugsperson und ich, dass wir mal ein ruhiges Gespräch führen können, mal zusammen in die Sprechstunde gehen zu der Lehrkraft. Und einfach wir auch nochmal beschreiben können, wie ist es denn für mich, mit einer ADHS zu leben? Welche Schwierigkeiten sind da? Und dann kann ich auch ganz konkret Wünsche äußern und sagen, mir wird das total helfen, wenn ich zum Beispiel meinen Fidget Spinner im Unterricht benutzen dürfte. Oder ich habe gemerkt, mir hilft das einfach total, wenn ich ein paar Aufgaben im Stehen machen darf und nicht immer sitzen muss, weil ich sonst merke, ich werde so hibbelig zum Beispiel. Und was man auch immer fragen kann, ist, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, könnten wir es denn mal ausprobieren als kleines Experiment? Und wenn wir merken, das klappt nicht, dann lassen wir es halt wieder weg. Aber wären Sie bereit, sich auf so ein kleines Experiment mal einzulassen? Und ich habe das Gefühl, das wird mir echt nützen. So, ich kann natürlich auch mit meinen Eltern zusammen die Lehrkraft fragen, hätten Sie gern noch ein paar mehr Infos zu ADHS? Oder gerade wenn vielleicht die Lehrkraft da noch wenig Berührungspunkte bisher hatte, dann kann ich zum Beispiel auch bestimmte Bücher, die meinen Eltern oder mir selber geholfen haben, mal mitbringen oder Videos oder Infos und sagen, das hat mir sehr geholfen. Vielleicht haben Sie da auch Lust, mal reinzugucken. Und ich glaube, so meine Erfahrung ist, dass es in den allermeisten Fällen keine böse Absicht der Lehrkräfte ist, sondern dass es oft eine Schwierigkeit auch ist, sich vorzustellen, wie der Alltag für Menschen mit ADHS ist. Ich habe zum Beispiel ganz oft von Betroffenen gehört, dass sie sagen, weißt du, Stefanie, ich höre die ganze Zeit, du sollst dich besser konzentrieren, aber keiner sagt mir wirklich, wie das geht. Und dass einfach Erwachsene da oft so Konzept im Kopf haben und dass aber dieses konkret im Alltag dann zeigen, hey, wie mache ich das? Oder wie mache ich mir denn einen Plan, damit ich dann wirklich da rechtzeitig meine Sachen habe, dass das einfach oft zu kurz kommt.
Ja, das ist ja total schade irgendwie, weil man kann ja mit solchen Strategien auch aus ADHS, oder was heißt auch, also man kann definitiv aus jedem Menschen was rausholen. Und es ist so schade, wenn dann Kinder mit ADHS, weil sie ins Schulsystem nicht reinpassen, so wie es geplant ist und so wie es konventionell abläuft, wenn die dann da irgendwie Stigmatisierung, Vorurteile erfahren oder einfach nicht hinterherkommen und so ins Schwimmen geraten.
Total.
Was müsste sich denn strukturell ändern, damit vielleicht nicht für jeden Individualfall geklärt werden muss, was ist ADHS und wie gehe ich damit um, sondern dass Lehrkräfte irgendwie flächendeckend und bundesweit mit diesem Thema ADHS besser umgehen können und da mehr informiert sind, sodass es nicht immer von den Eltern oder Schülern auskommen muss, sich da irgendwie Unterstützung zu suchen?
Also ich glaube, dass sich sehr viel im Moment auch schon bewegt. Also gerade die Lehrkräfte, die jetzt sich in der Ausbildung im Studium befinden, die hören an den pädagogischen Hochschulen viel, viel mehr zu diesen Besonderheiten als zum Beispiel noch vor 20, 30 Jahren. Ich denke, das ist etwas, was sich ein Stück weit verändert. Und dann glaube ich, wäre es ganz, ganz wichtig für die Lehrkräfte, insbesondere in Deutschland, dass sie einfach einen anderen Personalschlüssel auch hätten. Also wenn ich mir das vorstelle als Lehrkraft, wenn ich auch selber an Grundschulunterricht zurückdenke, wir waren 32 Kinder und auf dem Gymnasium 33 Kinder in einem kleinen Klassenzimmer und da hat vielleicht dann ein Kind eine ADHS und ein Kind eine Autismus-Spektrum-Störung und dann hat noch jemand Schwierigkeiten mit dem Lesen und der andere mit dem Rechtschreiben und jemand hat vielleicht noch eine Rechenstörung. Jemand hat vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung, da kommen ganz, ganz viele Besonderheiten von Kindern zusammen. Und dann habe ich im schlimmsten Fall eine einzige Lehrkraft, die für so, so viele Kinder zuständig ist. Und ich glaube, wenn wir dort eine Veränderung hätten, in dem Sinne, dass wir kleinere Klassen hätten, dass wir mehr Team-Teaching hätten, das heißt, wir in der Schweiz haben das häufig, dass eine Lehrkraft zusammen mit einer heilpädagogischen Fachkraft zusammen im Unterricht ist und dann können sie natürlich auch individuell bei den Kindern, den Jugendlichen vorbeigehen und schauen, wer braucht jetzt im Moment was oder man kann auch mal die Klasse zum Beispiel halbieren und jeder kümmert sich um einen Teil der Kinder. Dann ist es deutlich leichter, eben auch individuell auf diese Besonderheiten einzugehen und dann habe ich als Lehrkraft, denke ich, auch mehr Kraft, um mich auf diese Besonderheiten der Kinder und Jugendlichen einzulassen. Ich glaube, das wäre ein Aspekt. Dann natürlich auch dieses weiter hineintragen der Kenntnisse rund um ADHS, diese Besonderheiten und vor allem auch diesem konkreten, was hilft denn im Alltag in die Schulen, in die LehrerInnenkollegien. Da erlebe ich leider ganz oft, auch wenn ich selber Weiterbildung gebe zum Thema ADHS, dass mir auch Kollegien erzählen, wir hatten schon mal eine Weiterbildung zum Thema ADHS und dann kam eine Fachperson und die hat uns einen Dreivierteltag was erzählt über die Auffälligkeiten und wie man die behandelt. Aber wir haben gar nicht konkret davon gehört, was denn im Schulalltag wirklich hilft. Und ich glaube, das wäre auch wichtig für unsere Lehrkräfte, dass sie eben mehr und mehr so ganz konkrete Handwerkszeuge bekommen, die sie dann auch eben ihren SchülerInnen mitgeben können. Das finde ich wichtig. Und ich glaube, wir brauchen eine ganz klare Ja, auch eine ganz klare Linie im Hinblick darauf, welche Formen von Nachteilsausgleich zum Beispiel dürfen Kinder mit verschiedenen Besonderheiten in Anspruch nehmen. Dass es da mehr Sicherheit auch gibt von Seiten der Lehrkraft und sie nicht den Eindruck hat, oh, wenn ich mich da jetzt bloß nicht in die Nesseln setze und irgendwas erlaube, was dann später zu Problemen führt oder wofür ich dann ins Kreuzfeuer gerate.
Ja, das stimmt. Das ist, denke ich, sehr wichtig. In Hamburg sind wir gerade seitens der Schülervertretung auch dabei, diese Nachteilsausgleichskonzepte mal zu überarbeiten, weil sich selbst da teilweise Vorurteile und Stigmatisierung einschleichen. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie kommt es denn dazu, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS so oft unter diesen Vorurteilen leiden? Oder teilweise sind es ja auch Urteile mit einem wahren Kern, die aber trotzdem irgendwie beleidigend und diskriminierend wirken und dann am Ende die SchülerInnen in ihrer Schulzeit total prägen. Also was führt dazu, dass teilweise so ein brachialer Umgang mit Kindern, die ja etwas neurodivergent sind, ja, geführt wird?
Eine super gute Frage, Marlene, und ich glaube, ich kann dir dazu gar keine abschließende Antwort geben. Ich kann auch nur, wie du wahrscheinlich auch, Vermutungen dazu anstellen, was da dahinter stecken könnte. Ich glaube, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wie viele negative Rückmeldungen Kinder und Jugendliche mit diesen Besonderheiten in ihrem Alltag hören. Weißt du, ich sage das zum Beispiel oft bei meinen Weiterbildungen für Lehrkräfte, da sage ich, stellt euch mal vor, ihr in eurem Kollegium jetzt hier als Lehrkräfteteam, ihr hättet alle 2 Wochen die Situation, dass die Schulleitung bei euch in den Unterricht kommt und dann wird bewertet, wie gut ihr euren Unterricht leitet. Und dann kriegt ihr jedes Mal eine Note. Und diese Noten, die würden euch nicht persönlich mitgeteilt, sondern die würden wir einfach bei euch im Lehrerinnenzimmer dann gut sichtbar aufhängen. Und ihr würdet dann sehen, dass ihr über Wochen, Monate zum Beispiel immer zu den 2 Schlechtesten im Team gehört. Das ist eine Situation im übertragenen Sinne. Ja, viele Kinder und Jugendliche mit ADS oft haben, dass sie sagen, hey, ich bereite mich gut auf Prüfungen vor, aber wenn es drauf ankommt, dann eben bin ich oft so abgelenkt oder mir fallen die Sachen nicht mehr ein. Ich habe nicht so gute Noten wie andere Leute zum Beispiel, die viel weniger machen müssen als ich. Ich muss immer diese Extrameile gehen zum Beispiel. Betrifft nicht alle betroffenen Kinder, aber viele. Und bei den Lehrkräften frage ich dann oft, angenommen, das wäre bei euch so, weil ich in der Schule, ich weiß ja zum Beispiel, wo ich stehe im Vergleich zu den anderen Leuten in meiner Klasse. Wie lange würdet ihr denn euren Job noch machen, wenn ihr das über Monate hinweg immer wieder erfahrt und ihr immer wieder das Feedback kriegt, hey, ihr genügt nicht, ihr müsst euch mehr anstrengen. Ihr könntet doch, wenn ihr nur wolltet und so. Das sind ja so typische Aussagen, die ich nämlich höre als betroffenes Kind. Und dann wird es oft in den Weiterbildungen ganz still und die Lehrkräfte sagen, ich glaube, dann würde ich ziemlich schnell meinen Job wechseln. Und dann sage ich meinen Lehrkräften oft, und weißt du, unsere betroffenen Kinder, die können ja den Job nicht wechseln, die müssen in die Schule gehen und die haben oft über Jahre diese Erfahrung, kriegen oft über Jahre dieses Feedback. Was für eine krasse innere Stärke steckt denn dort dahinter, sich dem immer wieder auszusetzen? Und nach so vielen negativen Rückmeldungen trotzdem zu sagen, hey, ich gehe da wieder hin, ich gebe mir wieder Mühe, ich probiere irgendwie, ja, diesen Anforderungen irgendwo gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist was, was oft fehlt, dieses Bewusstsein der Erwachsenen darüber, wie hart es einfach oft sein kann und wie einzelne Aussagen wirken, weil vielleicht habe ich als Lehrkraft das Gefühl, na ja, ich habe das Kind ja nur ein, zweimal jetzt ermahnt im Unterricht, aber dass das nach mir noch 5, 6, 7 andere Schulstunden hat, in denen es eben auch, in denen es auch x-mal ermahnt wird und dann nach Hause kommt und vielleicht einen Konflikt hat mit seinen Bezugspersonen, weil die sagen, boah, du hast wieder dein Zeug vergessen und jetzt du weißt nicht mal, was die Hausaufgaben sind und jetzt nie kann man sich auf dich verlassen, sodass ich merke, dass die Gesamtheit an dem, was da auf mich einprasselt, die ist vielen Erwachsenen, glaube ich, nicht so bewusst. Ja. Und oft, glaube ich, ist es auch einfach eine Überforderung der Erwachsenen, dass sie nicht wissen, wie sie den Kindern und Jugendlichen wirklich helfen können. Und dass es dann manchmal leichter ist, so die Schuld zurückzuschieben und zu sagen, ja, du bist das Problem. Wenn du dir mehr Mühe geben würdest, dann wäre es anders, anstatt zu sagen, hey, ich sehe, du hast ganz, ganz viele Stärken und dann sind auch Bereiche, die sind schwierig. Und wir schauen zusammen, was dir helfen kann, damit dir der Alltag ein bisschen besser gelingt.
Das klingt nach einer ganz schön großen Last, die Kinder und Jugendliche mit ADHS da mit sich rumschleppen. Und auch nach einer ganz schön großen Stärke, wie du das gesagt hast, das zu können und über so viele Jahre, die man ja Schulpflicht hat, irgendwie zu bestehen. Also hier mein Respekt an der Stelle mal an alle, die das Tag für Tag aushalten müssen. Du hast ja aber auch schon durchklingen lassen, dass es Stärken gibt und positive Seiten, so wie an jedem Menschen. Und mich würde jetzt spezifisch interessieren, weil wir ja jetzt über so traurige Themen gesprochen haben. Was ist denn die positive Seite von ADHS? Wo kann ich sagen, hey, meine Besonderheit ist irgendwie auch so eine Superkraft an einigen Stellen?
Ja, total. Also ich finde, dass gerade diese Symptome, wir haben ja vorhin von dieser Unaufmerksamkeit und der Hyperaktivität und Impulsivität gesprochen. Und ich finde, dass das oft wie so eine Medaille mit zwei Seiten ist. Also ja, ich habe vielleicht Schwierigkeiten mit der Konzentration, aber eben oftmals, wenn ich dann einen Bereich finde, für den ich so richtig brenne, dann haben Betroffene oft eine riesengroße Motivation und eine Mega-Ausdauer. Und dann finden sie oft in einen Zustand rein, den wir als Hyperfokus bezeichnen. Das heißt, da können die zum Teil über Stunden sich wirklich ganz, ganz stark fokussieren und richtig eintauchen in die Tätigkeit und alles um sich herum vergessen. Also da sind sie richtig im Flow dann. Und das sind natürlich, ja, das sind Situationen, die auch später fürs Berufsleben mega hilfreich sind, wenn ich das kann. Viele Betroffene, die eher impulsiv sind, das heißt schnell mal so aus dem Bauch raus handeln, sind auf der anderen Seite aber auch richtige Stehauf-Menschen. Also die lassen sich oft nicht unterkriegen, die haben oft so eine geht nicht, gibt's nicht Mentalität, ich probiere das, koste es, was es wolle. Also mit dieser zum Teil von außen als Dickköpfigkeit erlebten Situation sind eben auch, ja, es ist diese Beharrlichkeit, diese Widerstandskraft oft mal verbunden und eben auch mit diesem hibbelig sein, also dieses so vor Energie nur so strotzen und sprudeln und mich bewegen wollen, das ist auch etwas, was andere sehr mitreißen kann. Dann haben wir oft Stärken auch im Bereich der Kreativität. Also viele Menschen mit ADS sind sehr kreativ. Die sind, ja, haben oft so eine künstlerische Ader, auch zum Beispiel, dass sie gut im Zeichnen sind, super Geschichten erfinden können, dass sie ein gutes Auge auch haben für Form, Design, fürs Basteln, also oft ein super handwerkliches Geschick auch. Ich erlebe das oft so, dass meine ADHSler auch sehr und ADHSlerinnen auch sehr feine Antennen haben im Bereich Soziales, also dass sie gut merken können, wie es anderen gerade geht, oft einen super Blick dafür auch haben, so für eine Gruppe, was da gerade so passiert und dass sie eben auch oft sehr fürsorglich sind, mega loyale Freundinnen und Freunde oft. Dass, ja, wenn es darauf ankommt, dass sie einfach da sind, finde ich, das ist oft eine riesengroße Stärke. Oftmals haben sie ein sehr gutes Verkaufstalent, also dass sie, wenn sie irgendwie von bestimmten Produkten überzeugt sind, dass sie dann eben auch so, ein, ja, so diese Überzeugungskraft dann auf andere übertragen können und dann zum Beispiel eben später sich dort auch beruflich vielleicht sehr wohl fühlen können. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Teile, die man oft übersieht und von denen es einfach aus meiner Sicht so schön wäre, wenn wir einerseits die Kinder und die Jugendlichen mehr mit den Stärken in Kontakt bringen und auf der anderen Seite aber auch die Erwachsenen dann einen stärkeren Blick drauf hätten.
Ja, ich denke, Wertschätzung tut sowieso jedem gut, aber gerade für Leute, die vielleicht ja auf so viel Kritik stoßen, für eine Ursache, für die sie gar nichts können, wäre es, denke ich, insbesondere wichtig, da einfach noch wertschätzender zu sein. Das finde ich, ist ein richtig schöner Gedanke, den du uns mitgegeben hast. Und abschließend würde ich dich nochmal fragen, ob du so ein Mutwort für alle, die sich jetzt vielleicht wiedererkannt fühlen oder die wissen von sich, dass sie ADHS haben, mitgeben möchtest. Wie man damit umgeht, wie man zu sich selbst findet, irgendwie mit dieser Besonderheit und wie man ja mit Selbstvertrauen, mit seinem ADHS durchs Leben geht.
Es fällt mir super schwer. Zwei hätte ich. Darf ich zwei nehmen? Ausnahmsweise, weil wir über Besonderheiten sprechen. Deswegen nehme ich aus besonderem Anlass zwei. Zwei Wörter, nämlich ein Wort ist anders und eins ist genug. Anders, warum? Ja, du tickst vielleicht in bestimmten Bereichen anders als andere Menschen, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit dir zusammen anders sind und deren Leben du auch bereicherst. Und das zweite Wort wäre genug. Du bist gut genug, so wie du bist. Du musst nicht zu einem anderen Menschen werden, um geliebt zu werden, um ein wertvoller Teil deiner Familie, deiner Schulklasse zu sein. Du hast das Recht darauf, dir Unterstützung zu holen bei den Sachen, die schwierig sind für dich. Aber du hast auch das Recht, ja, einfach so zu sein, wie du bist. Und du darfst dich verändern in den Bereichen, eben von denen du das wichtig findest. Aber du darfst wissen, dass du einfach trotz all dem, was du und vielleicht auch gerade wegen alledem, was du mitbringst, ein ganz, ganz wertvoller Teil von unserer Weltgemeinschaft bist. Und du wirst früher oder später deinen Platz finden im Leben. Und die Schulzeit kann eine harte Zeit sein für dich. Und gleichzeitig wirst du später dein Berufsleben auf deinen Stärken aufbauen und nicht auf deinen Schwächen. Und die hast du ganz bestimmt. Und da darfst du ja mit der Lupe draufschauen und dich kennenlernen und gucken, hey, was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Wo fühle ich mich wie so ein Fisch im Wasser? Und du wirst deinen Teich, dein Meer finden, wo du wirklich schwimmen kannst und dich pudelwohl fühlen wirst.
Boah, da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich das höre. Und ich hoffe, den anderen ZuhörerInnen geht es jetzt auch so. Das hilft sogar, wenn man ADHS nicht hat. Mein Abschlussgedanke dazu wäre vielleicht generell einfach mit mehr Wertschätzung und irgendwie auch mit mehr Komplimenten, mehr Offenheit durch die Welt zu gehen. Und jeder ist ja irgendwo ein bisschen anders. ADHS ist ja nur eine der vielen Ausprägungen von Persönlichkeiten. Und wo du gerade von Weltgemeinschaft sprachst, hatte ich den Gedanken, dass man ja irgendwo trotzdem alle als Weltgemeinschaft zusammengehört und mit diesen vielen Unterschieden irgendwie so ein buntes Mosaik wird, was am Ende so ein hübsches, großes, buntes Bild ergibt. Ich glaube, mit dem Gedanken lässt sich das Thema ADHS auch ganz gut verknüpfen. Und ja, damit würde ich dir danken für das Interview. Ich habe mich total gefreut, dass du heute da warst und uns so viele spannende Sachen erzählt hast. Und ich hoffe, das konnte auch für unsere ZuhörerInnen eine Inspiration sein.
Vielen Dank, Marlene, dass ich da sein durfte und für deine spannenden Fragen, die mich jetzt auch direkt zum Nachdenken gebracht haben. Das ist echt schön.
Pausenbrot bei Salon 5.